Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Ja, herzlich willkommen hier auf der Deutschlandradio-Bühne bei der Leipziger Buchmesse und herzlich willkommen natürlich auch den Hörerinnen und Hörern an den Radiogeräten. Aufbrechen. Unter dieses Wort lassen sich die beiden Bücher fassen, die wir heute in der nächsten Stunde besprechen wollen. Und zwar Aufbrechen im doppelten Sinn. Einerseits das Aufbrechen, das Neudenken, vielleicht auch das Abschaffen alter Kategorien und Ordnungen. Und dann das sich auf den Weg machen. Das ist ja auch ein Aufbrechen. Im zweiten Teil der Sendung will ich das besprechen mit der evangelischen Pfarrerin Theresa Brückner. Sie sagt uns, welche alten Muster in ihrer Kirche vielleicht aufzubrechen wären und wohin ein neuer Aufbruch führen könnte. Der Titel Loslassen, Durchatmen, Ausprobieren. Die Zukunft der Kirche beginnt nicht nur im Kopf. Aufbrechen hat auf jeden Fall auch etwas mit Aufstehen und Losgehen zu tun. Da bin ich mir sicher. Und wir werden jetzt im ersten Teil aufbrechen, ein Denken über sexuelles Begehren und vor allem über Homosexualität, das doch mit ziemlich vielen Festlegungen verbunden ist. Die haben auch etwas mit der Bibel zu tun und deswegen freue ich mich sehr, dass ich einen katholischen Theologen hier begrüßen darf, Herrn Norbert Reck. Schön, dass Sie hier sind.
Schönen guten Tag, ich freue mich.
Ihr Buch heißt Kein anderes Ufer, die Erfindung der Homosexualität und ihre Folgen. Und ich steige jetzt mal, wie es sich für eine Religionssendung vielleicht auch gehört, mit einem Bibelzitat ein, ganz plakativ. Im dritten Buch Mose, Levitikus auch genannt, steht: Du sollst nicht mit einem Mann liegen, wie man mit einer Frau liegt, das wäre ein Greuel. Bis heute ziehen Menschen diesen Bibelvers heran, um gleichgeschlechtlichen Sex als Sünde zu verdammen, ihn als widernatürlich oder verwerflich zu benennen. Natürlich, zum Glück, wird Homosexualität heute in weiten Kreisen in Europa auch in den Kirchen akzeptiert. Aber trotzdem sind diese Verse noch da, werden verwendet. Jetzt will ich mit Ihnen erst einmal wirklich Textarbeit betreiben. Sie sagen, wenn man sich diesen Vers anschaut in seinem Kontext, dann ist da eigentlich nicht jeglicher Sex zwischen Männern verdammt, sondern es ist etwas anderes gemeint. Was ist gemeint?
Es ist etwas ganz anderes gemeint und das hat mich selber überrascht, als ich nochmal versucht habe, mir diese Bibelstellen genauer anzuschauen. Auch anders, als das sonst in der Bibelwissenschaft lange Zeit getrieben wurde. Wenn man sich anschaut, dieses Du sollst nicht bei einem Mann liegen, wie man mit einer Frau liegt, dann muss eigentlich die erste Frage sein, wer ist mit diesem Du gemeint? Und dieses Du ist nicht die Allgemeinheit des Volkes, sondern das war der Patriarch einer israelitischen Familie, der Haushaltsvorstand, der Familienvater, der selbstverständlich verheiratet war, Frauen oder Frau und Kinder hatte, Knechte und Sklaven in seinem Haushalt hatte, Vieh, Äcker, die bewirtschaftet werden mussten. Und an den richtet sich also diese Maßgabe, du sollst nicht bei einem Mann liegen. Also man hatte nicht die Idee, da geht es um irgendwelche Homosexuellen. Diese Vorstellung war damals vollkommen fremd, sondern man glaubte, dass alle Menschen fähig sind zu allen Arten von erotischen Gefühlen gegenüber allen Geschlechtern. Und die haben das auch getan.
Es war der Patriarch, der es sich nicht in seiner Rolle als Patriarch nicht erlauben sollte, mit einem ihm untergebenen Mann im Bett zu liegen.
Noch ein zweiter Gedanke ist dann wichtig, wenn man sich dieses Kapitel anschaut, aus dem dieser Satz stammt. In diesem Kapitel geht es ausschließlich um sexuelle Beziehungen innerhalb der Großfamilie. Also da sind ganz viele Verse drin, wo drüber gesprochen wird, wie mit Mädchen, wie mit Frauen, wie mit Schwiegermüttern, wie mit Tanten umzugehen ist. Und dann kommt plötzlich dieser Vers, der dann, wenn man es im Kontext sieht, im Zusammenhang, dann sagt, weder sollst du Mädchen und Frauen in deiner Familie sexuell belästigen, du Patriarch, sondern auch nicht die Männlichen in deiner Familie, wie es wörtlich heißt. Und das meint die Sklaven, die Knechte und die männlichen Kinder in der Familie. Also es geht gar nicht um Homosexualität oder solche Konzepte, sondern es geht eigentlich um die sexuelle Integrität von den Menschen in der Familie, um den Schutz vor Übergriffen durch den Familienvater. Und das ist eigentlich revolutionär.
Nun ist das ja nicht die einzige Stelle, die da gerne zitiert wird. Es gibt auch eine ganze Geschichte, in der eine Stadt ausgelöscht wird, angeblich, weil das irgendetwas mit Homosexualität zu tun hat. Kurz angeteasert die Geschichte, von Gott gesandte Menschen, an einer Stelle werden sie auch als Engel bezeichnet, kommen in die Stadt Sodom und finden Unterschlupf bei dem Zuwanderer Lot. Die Männer der Stadt verlangen, diese Fremden auszuliefern und wollen sie vergewaltigen. Lot bietet im Austausch sogar seine Töchter an, eine furchtbare Stelle, wenn man das so liest. Und Gott lässt aber auch das nicht zu. Die Männer sagen auch, sie wollen nicht die Töchter, sie wollen diese Fremden haben. Gott schlägt aber die Meute mit Blindheit und lässt Fremde, Lot und seine Familie fliehen. Die Stadt wird vernichtet und wir haben bis heute den Ausdruck, da geht es zu wie in Sodom und Gomorra. Und das ist also so ein Ausdruck für Laster, für Ausschweifungen und wurde eben natürlich auch lange mit gleichgeschlechtlichem Sex verbunden. Auch da sagen Sie, es geht nicht um Homosexualität in diesem Text. Worum geht es dann?
Es muss einen ja schon skeptisch machen, wenn man hört, alle Männer der Stadt standen vor diesem Haus von Lot, wo sie gerade zu Abend gegessen hatten und sich fertig machten, um ins Bett zu gehen und zu schlafen. Und diese Männer, alle Männer der Stadt, wollten dann plötzlich, dass Lot ihnen die zwei Fremden herausgibt. Und wir wollen sie erkennen. Das heißt, wir wollen Sex mit ihnen haben. Können alle Männer einer Stadt homosexuell sein? Natürlich nicht. Wenn man diese zwei Begriffe, die Männer der Stadt und die Männer von Sodom genauer anschaut, wie die in der Bibel verwendet werden, dann erfahren wir, das ist der Stadtrat und die Miliz, die da gekommen sind, der Stadtschutz, Soldaten, die mit allem Möglichen bewaffnet vor der Tür standen. Und das große Problem war, dass da offenbar zwei Fremde unangemeldet und unberechtigterweise in dieser Stadt übernachten wollten. Und die Stadtstaaten waren damals sehr eifersüchtig darauf bedacht, dass da keine Fremden reinkommen, die sich da breit machen, weil alle anderen Gegenden um die Stadt herum waren Feindesland. Also ging es darum, Fremde entweder zu verjagen oder zu erniedrigen durch Vergewaltigung. Da wollte keiner Lust mit denen empfinden, sondern die sollten erniedrigt und kaputt gemacht werden.
Und so wurde das dann auch später ausgelegt, zumindest in den ersten jüdischen Texten. Was haben Sie da gefunden?
In den jüdischen Texten ist es ganz klar, es ist eine Geschichte über diese Eigensucht, den Egoismus einer reichen Stadt, die ihre Reichtümer nicht mit Flüchtlingen und Fremden teilen will. Und im Judentum hat man das eigentlich ganz lange auch so verstanden. Das haben erst die Christen angefangen, anders zu sehen. Die haben nach und nach, so man kann es nachzeichnen, Jahrhundert für Jahrhundert, diese Geschichte nicht als eine Geschichte von Fremdenfeindlichkeit zu lesen, sondern eine Geschichte von Sexualität.
Und da gibt es einen Mann, den Sie uns vorstellen, der da besonders viel damit zu tun hat, der nämlich den Begriff Sodomie geprägt hat. Sodomie heißt heute in einem etymologischen Wörterbuch von 2010 sexueller Umgang mit Tieren, zuvor nach biblischer Auffassung wieder natürliches Sexualverhalten. Das geht also genau auf diese Bibelstelle zurück. Und der Mann, der dafür gesorgt hat, dass wir das heute noch in einem Wörterbuch finden, das war Petrus Damiani, ein italienischer Kardinal im 11. Jahrhundert. Was hat ihn angetrieben, aus einer biblischen Stadt eine Sünde zu machen?
Der Petrus Damiani war insgesamt ein Einpeitscher dafür, dass das endlich das Zölibat in der Kirche richtig eingehalten wird. Das wurde nämlich bis dahin im 11. Jahrhundert eher lax gehandhabt. Und er wollte, dass die Kirche wieder so richtig heilig wird, denn im Hintergrund steht eigentlich der Gegensatz zwischen Kaisern, Königen und der Kirche. Und er glaubte, die Kirche kann nur ihre Macht wieder zurückbekommen, wenn sie richtig heilig ist. Und dann darf es natürlich nicht vorkommen, dass alle möglichen Mönche, Pfarrer, Geistlichen Sex mit anderen Jungs und auch mit anderen Frauen haben. Das hat ihn umgetrieben. Und dann wollte er wahrscheinlich auch, das ist jetzt ein bisschen meine Privatpsychologie, er wollte wahrscheinlich auch sagen, ich habe mit denen nichts zu tun, die sind anders. Und dann macht er aus diesem Namen der Stadt Sodom die Sodomie, also sozusagen wie, man hat Sodomie, wie man auch Schnupfen hat oder Krebs. Und plötzlich ist es ein Persönlichkeitsmerkmal und nicht mehr etwas, was man tut. Und dann hat man zum ersten Mal in der Geschichte des Abendlands eine Bezeichnung für eine andere Sorte von Menschen. Und da fängt die Zweiteilung der Menschheit an in diesem Gebiet.
Auf die kommen wir gleich noch. Ich finde es nur noch wichtig festzuhalten, dass wir dazu nicht nur Stellen in der hebräischen Bibel haben, die dafür verwendet werden, sondern wir haben auch einen Mitschreiber des Neuen Testaments, nämlich Paulus, der da ganz entscheidend dazu beigetragen hat. Paulus war ein gelehrter Jude aus Tarsus in Kleinasien, bekehrte sich einige Zeit nach Jesu Tod zum Christentum und gilt als einer der Begründer der christlichen Theologie. Er hat viel geschrieben. Wir haben einige Briefe von ihm im Neuen Testament. Er hat sehr wenig über gleichgeschlechtlichen Sex geschrieben und wird trotzdem als Kronzeuge herangezogen. Warum?
Ja, es sind eigentlich nur zwei Sätzlein, die man bei Paulus finden kann. Aber er ist sozusagen derjenige christliche Autor, der hier ein klares Urteil gesprochen hat, dass er das nicht mit seinem Glauben oder mit dem Glauben an Jesus Christus zu vereinbaren können, meint.
Aber er meinte vielleicht auch insgesamt Sex nicht so richtig gut mit seinem Glauben vereinbaren zu können, oder?
Das muss man als Hintergrund unbedingt mit reinnehmen. Man muss sich vorstellen, Paulus lebte in Kleinasien, Sie haben es gesagt, die heutige Türkei, war damals römisch besetzt. Er als Mitglied einer kleinen jüdischen Gemeinde dort musste mit den Römern, Soldaten an allen Ecken und Enden klarkommen und mit ihren sexuellen Gebräuchen. Für das Römische Reich war Sexualität, männliche penetrative Sexualität, ein Herrschaftsmittel. Man hat die eroberten Völker vergewaltigt und erniedrigt, um sie gefügig zu machen. Und das hat nicht nur Paulus nicht gut gefallen, sondern etlichen anderen Strömungen, auch den Stoikern, die waren empört darüber. Und die Reaktion in so einer Situation, wo Sexualität so was Abgeschmacktes und Machtversessenes wird, die Reaktion war, dann lieber ganz die Finger davon lassen. Und dann hat man so eine Angst vor Leidenschaft, eine Angst vor Sexualität.
Man nennt es auch Lustfeindlichkeit.
Und man hat Angst, dass ein Lust jeweils sündig machen könnte, wenn man sich darauf einlässt, dass man seine Selbstkontrolle verliert. Selbstkontrolle war gerade für Paulus und die Stoiker unglaublich wichtig. Also Finger weg, weg mit dieser Lustsexualität und nur Fortpflanzungssexualität in einer offiziell geschlossenen Ehe war überhaupt noch für Paulus und viele andere nur noch vorstellbar. Interessanterweise, einige jüdische Autoren haben das auch gedacht. Im Judentum haben sie aber diese Angst dann nach und nach wieder abgebaut. Die frühen Rabbinen haben dann nach und nach, Jahrhundert für Jahrhundert, wieder zu einer lustfreudigen Sexualität gefunden. Paulus nicht. Und das hat sich leider im Christentum, weil er ist ein Autor der Heiligen Schrift, niedergesetzt. Und das werden wir bis heute nicht so richtig los.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur live von der Leipziger Buchmesse und ich bin im Gespräch mit Norbert Reck, Theologe und Autor des Buchs Kein anderes Ufer, die Erfindung der Homosexualität und ihrer Folgen. Wir sind nach einem kleinen Ritt durch die Jahrhunderte von den Texten der hebräischen Bibel über die Kirchengeschichte in der Neuzeit jetzt angekommen, haben auf dem Weg die Lustfeindlichkeit von Paulus und die Sodomie mitgenommen. Sie haben schon angedeutet, da hat es begonnen, eine Zweiteilung der Menschheit. Und diese Zweiteilung, die hat sich auch fortgesetzt, als dann nicht mehr nur die Kirche, sondern auch die Wissenschaft angefangen hat, sich für die Sexualität zu interessieren. Und als irgendwann auch dieser Begriff aufkam, 1869, die Homosexualität, man könnte ja denken, hurra, das ist endlich mal ein neutraler Begriff, da ist nicht von Sünde die Rede, sondern da wird einfach nur beschrieben, zu wem sich ein Mensch hingezogen fühlt, genauso wie mit dem Pendant der Heterosexualität. Sie sagen aber eben, auch darin steckt ein Problem in diesen beiden Begriffen. Welches?
Ja, die Absicht war ursprünglich von dem, der den Begriff geprägt hat, eine ganz andere, nämlich tatsächlich was Emanzipatorisches. Es sollte wissenschaftlich klingen, man wollte diese Verurteilungen der Moraltheologie loswerden. Aber man ging weiter davon aus, es gibt solche und solche. Und dann hat sich sofort die medizinische Wissenschaft und die Biologie, die damaligen Leitwissenschaften, haben sich darauf gestürzt und haben versucht oder angefangen, diese Sache zu erforschen. Woher kommt es, dass manche anders sind? Und dann kam man auf alle möglichen Ideen, dass es in den Hormonen, in den Genen, in den Eierstöcken, in den Hoden liegen könnte. Man war überzeugt, Unterschiede der Menschen lassen sich nur körperlich festmachen und da müssen wir sie suchen und dann nach Möglichkeit auch wieder ausmerzen.
Und dann kann man auch gleich den ganzen Menschen damit erklären. Also das ist eben nicht nur eine Vorliebe oder eine Praxis, die man mal hat und vielleicht auch mal nicht hat, sondern das ist ein Charakter, eine Charaktereigenschaft, die eigentlich den ganzen Menschen prägt.
Das ging damit einher, dass man dachte, unsere sexuellen Begierden, unsere Erotik und unsere Wünsche, die kommen aus unserer biologischen Ausstattung und wir können gar nichts dagegen machen. Wir müssen gehorchen. Wir müssen uns annehmen, wie man heute immer noch gern sagt. Nicht wir wollen etwas, sondern etwas in uns will etwas. Und wir sind nur sozusagen die ausführenden Objekte von unserer Biologie.
Und es gibt aber einen Menschen, der sich sehr genau angehört hat, was die Menschen wollen und was sie begehren, und das war Sigmund Freud. Und der hatte durch dieses Anschauungsmaterial, dieser langen Gespräche mit seinen Patienten und Patientinnen, festgestellt, dass das vielleicht gar nicht so einfach ist, dass nicht die einen Menschen des gleichen Geschlechts und die anderen Menschen des anderen Geschlechts begehren, sondern dass es im Grunde da sehr viele Zwischenformen gibt oder vielleicht auch so etwas wie ein Kontinuum. Das war ein Durchbruch, oder?
Das war ein eigentlich revolutionärer Durchbruch. Er stellte fest, wir Menschen haben alle erotische Gefühle für Menschen jederlei Geschlechts. Manches verdrängen wir in einer Kultur, wo das tabuisiert wird, aber in der Psychoanalyse kann man es feststellen, es ist da, wenigstens in unserem Unterbewusstsein, in unseren Träumen und bei manche Menschen wissen auch über sich besser Bescheid, die nicht das verdrängen müssen, je nachdem wie sie aufwachsen. Und dann hat man plötzlich eine gemischte Menschheit, in der im Prinzip alle gleich sind. Jeder und jede kann unterschiedliche Dinge tun, aber im Prinzip sind wir alle mit der gleichen Ausstattung aufgewachsen. Und Freud legte sehr viel Wert darauf zu sagen, man kann Homosexuelle und Heterosexuelle nicht als getrennte Gruppen unterscheiden. Das geht gar nicht. Manche wechseln ihre Bedürfnisse auch mal mitten im Leben und machen dann was ganz anderes. Die sind nicht festgelegt.
Und Sie sagen, Freud war tief verwurzelt im Judentum, auch wenn er vielleicht nicht an Gott geglaubt hat. Und das hat sein Denken in dieser Hinsicht auch beeinflusst?
Ich denke schon, ein ganz wesentlicher Gedanke im Judentum ist ja auch, dass man davon ausgeht, dass alle Menschen gleich von Gott geschaffen sind. Darauf hat sich Freud immer wieder auch mal bezogen, auf diesen gemeinsamen Ursprung Adam und Eva, dass da nicht unterschiedliche Sorten von Menschen geschaffen wurden, sondern Menschen.
Nun gibt es ja heute zum Glück auch viele Gläubige und sogar einige Bischöfe, auch katholische Bischöfe, die sagen, ja, Schwule und Lesben sind auch von Gott geschaffen und geliebt und da ist das überhaupt kein Problem mehr. Also die ziehen jetzt nicht unbedingt diese vorhin zitierten Bibelstellen heran, um Homosexualität grundsätzlich abzulehnen. Trotzdem ist da weiterhin eine Festlegung dieser Menschen, die sie im Grunde nicht wiederfinden in den biblischen Texten?
Ja, wir müssen uns klar machen oder mit Freud können wir uns klar machen, es gibt nicht verschiedene Menschensorten und wenn man sagt, Gott hat jetzt Lesben und Schwule geschaffen, dann schieben wir sozusagen diese Einteilung der Menschen Gott in die Schuhe. Und das halte ich für sehr, sehr problematisch, weil wir sind es, die tatsächlich unterschiedliche Menschensorten erzeugen. Und das ist nämlich der Wortsinn der Diskriminierung. Wenn wir Menschen in verschiedene Kategorien einteilen, dann diskriminieren wir. Und davon kommen wir nicht runter, wenn wir nicht die Realität ansehen, dass es diese Einteilungen in der Realität nicht gibt.
Und wie kann Theologie helfen, sich von den Kategorien zu verabschieden? Einfach mit diesem Gedanken, Gott hat alle Menschen so geschaffen, wie sie sind und wir brauchen da jetzt keine Etiketten kleben? Oder finden Sie da noch mehr, vielleicht auch in der christlichen Theologie, was helfen könnte, aufzuhören, Menschen nach ihrer Sexualität in Schubladen zu stecken?
Ich würde sagen, dieser Gedanke, alle Menschen sind von Gott geschaffen, so wie sie sind, in ihrer Vielfalt, aber auch in ihrer Gleichheit, ist ganz grundlegend. Das sollten wir auf gar keinen Fall davon abkommen. Bei dieser Geschichte, bei der Schöpfungsgeschichte, die ganz am Anfang der Bibel erzählt wird, wird ja eigentlich auch im Hintergrund der Gedanke verfolgt, es gibt nicht die Guten und die Bösen, die Feinde und die Freunde, sondern alle Menschen sind von Gott geschaffen. Und wenn ihr in dieser Welt sinnvoll leben wollt, dann müsst ihr damit klarkommen, dass sie alle von Gott kommen.
Sie haben auch in den Evangelien noch einen Satz gefunden, der Ihnen hilft, da nochmal zu sagen, zumindest Jesus hat sich aller Menschen angenommen. Das sehen wir natürlich auch an anderen Geschichten. Er war bei den Entrechteten, er war bei denen, die am Rand der Gesellschaft standen. Er hat sich vermutlich auch gegen gängige Männlichkeitsbilder in mancher Hinsicht gestellt. Aber da gibt es noch so einen jungen Mann, der mir ehrlich gesagt auch nie aufgefallen war im Markus-Evangelium. Erzählen Sie uns doch nochmal von dem.
Ja, der hat nur einen einzigen Vers abbekommen. Er hat auch keinen Namen in der Bibel. Da wird bei dem Tumult der Verhaftung Jesu, als die römischen Truppen zusammen mit verschiedenen bewaffneten Leuten auf ihn zugehen, wollen sie sich den auch schnappen. Und er ist in ein Sindon gekleidet, ein weiches Baumwollgewand, das man nicht mit Knöpfen und nicht mit einem Gürtel zusammenbindet, sondern einfach um den Körper wickelt. Und sie wollten den auch schnappen und verhaften. Und dann ließ er einfach seinen Baumwollgewand fahren und lief nackt davon. Wird meistens gelesen als eine Geschichte, ja, welche Aufregung, welches Chaos. Gezeigt wird, dass unter den Leuten, die sich um Jesus versammelt haben, Leute waren, die keine Gürtel getragen haben. Ein richtiger männlicher Mann braucht nämlich einen Gürtel, um daran ein Schwert zu befestigen. Und der Evangelist scheint sagen zu wollen, schaut mal, da sind sogar welche ohne Gürtel und ohne Knöpfe, nur mit einem weichen Stoff bekleidet, und die durften auch bei Jesus dabei sein. Es ist nicht gesagt, dass der jetzt auf Jungs oder auf Mädchen stand, der junge Mann, aber offenbar ist in dieser Jesusgruppe ein völlig anderes Ideal von Männlichkeit, das nichts mit diesem kriegerischen römischen Ideal zu tun hatte.
Ich habe Ihnen versprochen, wir reden noch kurz über den Titel, kein anderes Ufer. Was wollen Sie damit ausdrücken oder was ist Ihre Vorstellung? Das andere Ufer war ja sein altes Bild eigentlich von der Homosexualität. Was ist dann da, wenn da kein anderes Ufer ist?
Wenn es nicht ein Fluss ist, mit dem wir es zu tun haben, wo es ein Ufer gibt und ein anderes Ufer und die anderen sind fremd und anders, sondern vielleicht ein See. Ein See hat kein anderes Ufer, ein See hat nur ein Ufer. Und dann verbindet uns dieses Bild als eine gemeinsame Menschheit. Das war meine Idee für den Titel des Buches. Es gibt kein anderes Ufer. Wir sind, sagen wir es mal ganz klassisch, Brüder und Schwestern. Und wir sind nicht die einen von dem Stern und die anderen von jenem, sondern wir sind eine menschliche Gemeinschaft, die miteinander klarkommen muss. Und wenn sie aufeinander zugeht, dann hat sie mehr im Leben davon, als wenn sie sich in Sorten einteilt.
Und auf jeden Fall sind da jegliche Formen menschlichen Begehrens denkbar und kombinierbar, immer unter dem Ausschluss der gewaltvollen Beziehungen. Das machen Sie natürlich auch sehr klar, dass das nichts ist, was man da mitzudenken hat. Aber die christliche Theologie kann so gesehen ja vielleicht doch da helfen, weiterzudenken und eben durch den See zu schwimmen und sich des einen Ufers zu erfreuen, wer weiß. Vielen Dank, Norbert Reck, katholischer Theologe und Autor des Buchs Kein anderes Ufer, die Erfindung der Homosexualität und ihrer Folgen, ist erschienen beim Matthias Grünewald Verlag, rund 170 Seiten, kosten 20 Euro.